Dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintal-Betten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Episode.
Also das Angucken dieser Bilder und Videos ist ja nur eine Sache, was fast alle bestätigen. Es ist dann noch viel schlimmer, wenn die Videos mit Ton laufen. Und am Ende des Tages reicht es ja nicht, wenn sie sich das angeguckt haben. Sie müssen es ja vor allem dann auch beschreiben, also in einer Anklageschrift zu Papier bringen, was sie da gesehen haben. Also das ist in der Tat relativ belastend. Die Bewältigungsstrategien der Kolleginnen und Kollegen sind da auch sehr unterschiedlich. Natürlich bieten wir auch professionelle Unterstützung an. Mhm. Also es gibt in der Justiz auch hier in Bamberg kompetente Stellen, die für Supervision oder Coaching auch in dem Bereich zur Verfügung stehen. Wir versuchen dem Ganzen auch noch ein Stück weit dadurch Rechnung zu tragen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, nicht nur Fälle von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch auf den Tisch bekommen, sondern zu einem gewissen Anteil auch was emotionslosere Fälle, wo es halt nur um schnöden Mammon, nur um Geld geht. Und wir reden viel miteinander.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute sprechen wir über die Zentralstelle Cybercrime Bayern, kurz ZCB. Sie ist die bundesweit größte staatsanwaltschaftliche Spezialeinheit. Was genau das bedeutet, dazu kommen wir gleich. Und die bekämpft Cyberkriminalität, das heißt alles, was im Internet online an Kriminalfällen im größeren Maße passiert. Und die hat ihren Sitz auf dem Lagarde-Gelände in Bamberg. Bei mir sitzt Thomas Goger, er ist Oberstaatsanwalt, der stellvertretende Leiter der Zentralstelle und der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet. Das gehört seit 2020 zur Zentralstelle. Herr Goger, schön, dass Sie bei mir sind. Herzlich willkommen.
Ja, freue mich, hier zu sein.
Das sind sehr viele, sehr behördliche Begriffe, die ich gerade ausgesprochen habe. Was genau machen Sie in der Zentralstelle?
Die Idee war 2014, als es losging mit der Frage, braucht man sowas in Bayern, dass wir im Bereich Computerkriminalität, Internetkriminalität mit ganz, ganz vielen Fragestellungen zu tun haben, für die man natürlich auch juristisches Wissen, eine juristische Ausbildung braucht, wo aber die technische Komponente einfach unglaublich wichtig ist. Mhm. Wo es also erforderlich ist, zu spezialisieren, Wissen auch zu bündeln, eine Kompetenzstelle zu schaffen. Die Überlegung hat den Anlass gegeben, dass damals der Justizminister entschieden hat, wir gründen in Bayern die Zentralstelle Cybercrime Bayern hier in Bamberg, um der Bedeutung, die das Internet und die der Computer, die das Smartphone, die das Tablet in unser aller Leben hat, auch dadurch Rechnung zu tragen, dass man sich darum kümmert, dass die bösen Buben auch zur Verantwortung gezogen werden.
Mhm. Verzeihen Sie die Frage, aber das ist ja locker 10 Jahre, nachdem die iPhones auf den Markt kamen und groß wurden. Das erscheint mir ganz schön spät.
Wir waren hier in Bayern mit der ZCB die zweite große staatsanwaltschaftliche Zentralstelle. Die Hessen sind uns da ein paar Jahre vorausmarschiert. Es ist nicht so, dass man vorher sich um Internetkriminalität nicht gekümmert hat. Das ist halt bei den normalen Staatsanwaltschaften gelaufen. Die Technik ist aber immer komplexer geworden, auch immer schnelllebiger. Der Bitcoin, andere Kryptowährungen haben die Bildfläche betreten. Es ist also sehr, sehr schnell deutlich geworden, dass es ohne solche spezialisierte Dienststellen eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr geht. Mhm. Deswegen damals die Entscheidung, dass wir hier in Bamberg an den Start gehen.
Genau. Jetzt haben Sie das schon so ein bisschen angedeutet, diese Spezialeinheit. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die bei Ihnen in der Abteilung sind, die müssen besonderes Wissen mitbringen. Was können die, was andere nicht können? Was ist dieses spezielle Wissen?
Also zunächst mal sind bei uns nicht alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte Programmierer oder Computernerds. Was sie aber mitbringen müssen, ist die Offenheit für Technologie und auch die Bereitschaft und den offenen Geist, sich in technische Fragen auch reinzufuchsen. Das ist ja was man in der normalen juristischen Ausbildung jetzt nicht zwingend mitbekommt. Deswegen haben wir eigentlich eine ganz, ganz breite Palette an Vorgeschichten bei den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben tatsächlich Staatsanwälte, die selber programmieren können. Wir haben Staatsanwälte, die vorher auch ein naturwissenschaftliches Studium gemacht haben. Wir haben Staatsanwälte, die so ein bisschen aus der Gaming-Ecke auch kommen. Also wichtig ist bei uns, nur mit Gesetzen und Papier und Nachdenken und Literaturrecherche, was man halt so macht als Jurist gemeinhin, da geht's bei uns sicher nicht. Man braucht diese Technikoffenheit, man braucht auch die Begeisterung, den Spaß, den das vermittelt, sich in neue technische Dinge auch reinzufuchsen.
Und dann gehören ja auch noch IT-Forensiker zu Ihrem Team. Was genau können die?
Wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, als es darum ging, diese CCB hier in Bamberg zu gründen, dass es mit Juristen allein nicht getan ist. Wir brauchen auch im Haus und nicht nur extern, als externe Sachverständige oder bei der Polizei, Kolleginnen und Kollegen, die in Anführungszeichen IT von der Pike aufgelernt haben. Deswegen gibt es von Anfang an, da waren wir tatsächlich auch die Ersten hier in Bayern, bei uns auch ausgebildete IT-Forensiker, zwei mit einem Masterabschluss, zwei mit einem Bachelorabschluss. Und deren Aufgabe ist es, zum einen uns zu beraten. Das ist super angenehm, wenn Sie als Staatsanwalt aus dem Büro rausgehen, ins nächste Zimmer reingehen mit einer technischen Frage oder einem Problem. Der Kollege sagt, ich kümmere mich und morgen hast du dafür eine Lösung. Das ist ein absoluter Luxus, der in unserer Ermittlungsarbeit uns wahnsinnig hilft. Die machen Gutachten für uns. Das heißt, die schauen sich sichergestellte Festplatten an, die versuchen, sichergestellte Handys zu knacken. Kurz formuliert, immer wenn es kompliziert wird, immer wenn vielleicht andere auch nicht weiterkommen, immer wenn man mal nach kreativen technischen Lösungen suchen muss, dann sind unsere Kolleginnen und Kollegen aus der IT diejenigen, die wir damit behelligen. Und in den allermeisten Fällen sind da super Lösungen entstanden.
Ist dieses Modell von anderen Zentralstellen übernommen worden?
Es hat sich in der Folgezeit tatsächlich auch ein Stück weit etabliert. Mittlerweile gibt es, meine ich, auch in Hessen oder in Köln bei den entsprechenden Schwerpunktstaatsanwaltschaften auch solche IT-Forensiker. Ich meine, wir sind immer noch diejenigen, bei denen das auch zahlenmäßig die größte Bedeutung hat. Es ist wirklich eine Lehre, die wir in all diesen Jahren gezogen haben. Auch wenn unsere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte noch so technikaffin sind, sich noch so sehr in technische Zusammenhänge reindenken können, ohne diese gesonderte technische Kompetenz im Haus ist es halt auch schwierig.
Sie waren Physiker, bevor Sie Jurist geworden sind, ne? Wie ist denn Ihr Weg auf diese Stelle gewesen, auf der Sie jetzt sitzen?
Bevor ich Jura studiert habe, habe ich Physik studiert. Es hat sich dann zu einem relativ späten Zeitpunkt im Studium tatsächlich eine Situation ergeben, wo sich meine Interessen komplett gewandelt haben. Ich habe mich deswegen sehr spät auch entschieden, noch zu wechseln. Habe dann Jura studiert, Referendariat gemacht und dann bei der Justiz angefangen, zunächst als Staatsanwalt in Bayreuth. Da habe ich alles gemacht, was man so machen kann als Staatsanwalt, von Jugendkriminalität, häusliche Gewalt, Brandstiftung etc. War dann 3,5 Jahre Richter am Landgericht in Bayreuth und dann hat man sich offensichtlich daran erinnert, dass ich irgendwann früher auch schon mal was mit IT gemacht habe. Ich hatte damals auch in einem Rechenzentrum an der Universität Bayreuth gearbeitet. Und dann kam die Idee auf oder bin ich gefragt worden, ob ich mir denn vorstellen könne, mit einem Kollegen hier zusammen die CCB mit aufzubauen.
Hatten Sie eine realistische Vorstellung davon, was da auf Sie zukommt, als Sie damals Ja gesagt haben?
Wie wir angefangen haben, das muss man vielleicht zur Erklärung ausführen, waren wir zwei, der Leiter der Zentralstelle und ich. Wir haben uns also im Wesentlichen gegenseitig geleitet, haben ein provisorisches Doppelbüro in der Alten Post am Wilhelmsplatz bezogen, hatten kein Unterstützungspersonal. Es war schon klar, dass wir uns ein bisschen ausbauen werden. Also es war auch schon ein neues Mietobjekt in der Willi-Lessing-Straße ausgeguckt. Es war auch klar, dass wir Unterstützungskräfte bekommen. Aber dass wir jetzt nach fast 10 Jahren in einer Situation sind, wo wir bald 30 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind, wo wir unsere IT-Forensiker haben, wo wir Rechtspfleger haben, wo wir mittlerweile eine der größten Staatsanwaltschaften hier in Ober- und Unterfranken de facto geworden sind, das hat sich damals wirklich gar keiner vorstellen können. Und dass sowas gerade jetzt in Bamberg angesiedelt ist, das freut mich natürlich auch ganz besonders, weil ich aus der Region auch komme.
Es gibt, wenn ich das richtig weiß, 3 große Schwerpunkte bei Ihnen. Der eine große Schwerpunkt ist das Thema Wirtschaftskriminalität im Digitalen, das Thema Kinderpornografie Und dann dieser ganze Bereich, der irgendwie mit dem Darknet zu tun hat, mit Ransomware, also das heißt mit Erpressersoftware, die versucht zum Beispiel Accounts zu sperren und nur gegen Lösegeld sozusagen diese Accounts wieder freizugeben. Können Sie mir ein bisschen aufdröseln, welcher Bereich am meisten Bedeutung hat, am meisten Arbeit kostet? Also wie ist das verteilt bei Ihnen, diese drei Bereiche?
Bedeutend sind alle Bereiche, die wir machen. Die machen auch alle eine Heidenarbeit, verlangen unseren Kolleginnen und Kollegen auch einiges ab. Wenn wir jetzt nur über die schieren Zahlen reden, dann spielt sicherlich leider immer noch der Bereich Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern eine sehr, sehr große Rolle. Allein im letzten Jahr 2023 sind bei uns über 8000 Verfahren gegen bekannte und unbekannte Täter erfasst worden. Das ist das dritte oder vierte Jahr in Folge, in der die Verfahrenszahlen ganz massiv gestiegen sind. Da ist unsere Aufgabe in allererster Linie aus dieser Masse. Wir führen die Verfahren logischerweise nicht alle selber zu Ende. Ein Großteil geht dann auch an die Staatsanwaltschaften vor Ort. Aber unsere Aufgabe ist es, die Verfahren rauszufiltern, bei denen, ich sage es mal so, Gefahr im Verzug ist, ne, wo vielleicht Kinder akut bedroht sind, wo der Beschuldigte Kontakt mit Kindern hat, wo in großem Umfang kinderpornografisches Material geteilt oder vielleicht auch hergestellt wird. Also rein was die Zahlen angeht und wahrscheinlich auch was die psychischen Anforderungen angeht, ist der Bereich sicherlich mal zu nennen. Umgekehrt, wenn Sie nach Schadenszahlen fragen, dann ist der Bereich Wirtschafts-Cybercrime das, was ganz, ganz nach oben aus der Reihe fällt. Wir haben es ja geschafft, in den letzten Jahren so ein bisschen eine Marktführerschaft hier in Bamberg zu schaffen, was die Bekämpfung von betrügerischen Anlageplattformen im Internet angeht. Wenn es um die Frage technische Komplexität angeht, dann wiederum sind selbstverständlich Ransomware-Ermittlungen, Ermittlungen wegen betrügerischer Plattformen im Darknet ganz besonders herausfordernd. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alles, was wir machen, hat seine ganz besonderen Herausforderungen und alles ist gleichbedeutend.
Können Sie mir erklären, warum diese ganze ermittlerische Arbeit, die Sie tun, bei Ihnen liegt und nicht bei der Polizei? Also in meinem laienhaften Verständnis hätte ich gedacht, dass eigentlich die Polizei erstmal diese Fälle ermitteln muss, um sie dann Ihnen zur Anklage zu geben. Aber Sie machen ja eigentlich einen ganz großen Teil der Arbeit, die eine ganz große Schnittmenge mit polizeilicher Arbeit hat.
Also in normalen Verfahren, in der Masse der normalen Verfahren, ist es so, dass Sie als Staatsanwalt, als Staatsanwältin die fertige Akte auf dem Tisch bekommen. Nehmen Sie den Ladendiebstahl. Da spielen Sie als Staatsanwalt erst mit, wenn im Grunde alles passiert ist und jetzt zu entscheiden ist, wie geht es denn jetzt weiter. In Cybercrime-Ermittlungen, aber auch in anderen Bereichen, also wenn Sie über Mordermittlungen zum Beispiel nachdenken, ist es tatsächlich so, dass die Staatsanwaltschaften vom ersten Tag an mit dabei sind. Weil man braucht irgendwelche Beschlüsse vom Gericht, weil man ein Telefon überwachen will oder weil man irgendwas beschlagnahmen möchte. In vielen Fällen ist es auch so, dass dadurch, dass wir diese Zentralstelle hier in Bamberg haben, viele Informationen tatsächlich auch nur bei uns gebündelt auflaufen. Wenn Sie ein Phänomen nehmen, wie bleiben wir im Bereich Ransomware, dann gibt's vielleicht Erkenntnisse mal aus einem Fall in Kempten und mal Erkenntnisse aus einem Fall in Aschaffenburg und neue Ideen in einem Fall in Regensburg. Die Stelle, wo das alles zusammenfließt, die sitzt aber hier in Bamberg bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Auch deswegen haben wir diese sehr starke Stellung im Ermittlungsverfahren. Und immer wenn es ins Ausland geht, dann ist die Staatsanwaltschaft auch diejenige, die da die ganz entscheidende Rolle spielt. Und ins Ausland gehen bei uns sehr, sehr viele Fälle. Also nur deutsche Fälle, Cybercrime, die kann ich mir ja nicht mal in der Fantasie zusammenreimen. Das würde ja bedeuten, nur deutsche Täter schädigen mit nur deutscher Technologie, nur deutsche Opfer. Also das ist ausgeschlossen, sich sowas zu erfinden. Ja. Deswegen fast immer internationale Bezüge und auch deswegen fast immer eine sehr frühzeitige Beteiligung unserer Staatsanwälte hier im Haus.
Wer sind denn Ihre wichtigsten Partner in der Ermittlung? Also mir fallen sofort natürlich die drei deutschen Geheimdienste ein, also Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt natürlich und Militärischer Abschirmdienst. Interpol war das Erste, was mir irgendwie eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, aber wahrscheinlich auch noch ganz andere. Mit wem arbeiten Sie richtig eng zusammen?
Wir haben ganz, ganz viele Partner, ohne die es nicht geht. Natürlich ist an erster Stelle mal die Polizei auch als Ganzes zu nennen. Wir haben mit ganz, ganz vielen Dienststellen, auch der bayerischen Polizei, wirklich spektakuläre Verfahren die letzten Jahre geführt. Auch mit der KP Bamberg, wenn ich zum Beispiel an unsere sichergestellten Luxusfahrzeuge aus der Ukraine zurückdenke. Also die Masse des Alltagsgeschäfts, da ist die Polizei unser bewährter und guter Partner. Wir haben natürlich in vielen Fällen auch mit Bundesbehörden zu tun. Das Bundeskriminalamt spielt in bestimmten Verfahren die entscheidende Rolle. Wir tauschen uns auch aus mit allen anderen Behörden, die sich so im weitesten Sinne um Cyber kümmern. Sie haben ja einige auch genannt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt's noch. Auch in Bayern gibt's ein Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da geht's jetzt mal in erster Linie darum, dass diese unterschiedlichen Behörden, das ist ja ein Boost an Zuständigkeiten, dass die zumindest mal voneinander wissen, was der jeweils andere tut und am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen. Wir sind aber, das habe ich ja gerade schon angedeutet, tatsächlich auf Zusammenarbeit über Grenzen hinweg angewiesen. Vom ersten Tag an hat sich, um nur ein Beispiel zu nennen, eine sehr, sehr enge Beziehung zu einer rumänischen Spezialdienststelle aufgetan, die uns seitdem in ganz, ganz vielen Verfahren immer wieder aufs Neue geholfen hat. Wir arbeiten auch mit Dienststellen in Ländern zusammen, denen sich normale Staatsanwaltschaften vielleicht ein bisschen schwer tun. Wir waren in Costa Rica zum Beispiel unterwegs. Nachdem es für die Justiz außerhalb der Grenzen Europas keine etablierte Zusammenarbeitsplattform gibt, haben wir sehr schnell auch entschieden, wir müssen irgendwie den Fuß in die Tür von Interpol bekommen, weil auf der Polizei gibt es sowas, eine weltweite Plattform, in der über 190 Staaten zusammengeschlossen sind. Das heißt, seit 2016 kooperieren wir sehr eng mit Interpol, senden Staatsanwälte nach Singapur oder nach Lyon, nehmen an Tagungen teil. Also lange Rede, kurzer Sinn, Cybercrime-Verfolgung ist immer Teamarbeit, sowohl bei uns im Team, aber ohne externe Partner ist da auch kein Blumentopf zu gewinnen.
Das sieht man ja auch daran, dass ganz oft zum Beispiel Bankverbindungen von irgendwelchen Fake-Profilen dann im Ausland liegen, spanische Konten oder niederländische oder was auch immer und spätestens da werden sie ja dann an der Grenze relativ schnell aufgehalten.
Bei uns liegt fast immer irgendwas im Ausland. Also Bankkonten sind eine Spur, die ins Ausland führen kann. Server, also die Daten sind oft im Ausland gehostet. Die Täter operieren in vielen Fällen auch aus dem Ausland. Die sind im Übrigen auch, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal deutlich machen, man stellt sich ja vielleicht immer den typischen Cyberkriminellen als den Nerd im Hoodie im Keller vor. Das ist ja nicht die Realität. Ja. Wir haben es ja auf der Gegenseite mit einer richtigen Industrie zu tun, in der unterschiedliche, ich sage jetzt einfach mal, Unternehmen unterschiedliche Teile dieser kriminellen Wertschöpfungskette bedienen. Die agieren auch global und weltweit verteilt. Also ich kann das nur betonen. Cybercrime-Ermittlungen, die nicht jedenfalls auch ins Ausland führen, die sind kaum vorstellbar.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon diesen Fall mit den Luxuskarossen angesprochen. Den Link dazu werden wir auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Was sind denn in den vergangenen fast 10 Jahren, die es ja jetzt sind, aus Ihrer Sicht die größten Erfolge gewesen, die Sie erreicht haben?
Ich will eigentlich gar keine Wertung vornehmen, weil es schwierig ist, welche Kriterien man da anlegt. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fällen, die aus unterschiedlichen Gründen in Erinnerung geblieben sind. Und ohne dass das in irgendeiner Art und Weise jetzt auch nur annähernd vollständig sein kann. Natürlich erinnern wir uns in dem Fall aber eher mit Schrecken an den Fall des Logopäden aus Würzburg vor einigen Jahren. Ein sehr, sehr schlimmer Fall des sexuellen Missbrauchs von kleinen Jungs. Das ist natürlich was sich einprägt. Wir hatten vor kurzem am Landgericht Nürnberg was Ähnliches verhandelt, einen sehr, sehr schlimmen Fall von Cybergrooming zum Nachteil von jungen Frauen und von Mädchen. Also die Fälle prägen sich ein, weil einfach die Taten so fürchterlich waren. Umgekehrt ist es natürlich bei solchen Fällen auch dann am Ende des Tages ausgesprochen befriedigend, dass es gelungen ist, die Täter zu überführen, verurteilen zu lassen und vielleicht auch einen Missbrauch verhindert zu haben. Wenn ich jetzt in die jüngere Vergangenheit zurückgehe, wir hatten erst vor ein paar Wochen einen Fall zum Kinderpornografie im Darknet, da ist es tatsächlich gelungen, in dem Moment zuzuschlagen, das war in Thüringen, wo wohl gerade, so sah es jedenfalls aus, der Missbrauch entweder schon stattfand oder gerade vorbereitet war. Das sind natürlich, also schöne Erfolge trifft es überhaupt nicht, weil das ist alles fürchterlich und schlimm. Aber da geht man dann heim am Ende des Tages mit dem Gefühl, tatsächlich auch was bewirkt zu haben.
Da war ein Kind auf dem Weg zu einem potenziellen
Das Kind war schon in der Wohnung, wo der Missbrauch wohl hätte stattfinden sollen. Wir wussten, dass es auf dem Weg dorthin war, haben deswegen alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass wir da auch schnell zuschlagen können. Das hat auch gut geklappt. Und da ist es wahrscheinlich tatsächlich gelungen. Man muss jetzt mal gucken, was die weiteren Ermittlungen auch ergeben. Da ist es wahrscheinlich gelungen, tatsächlich das Schlimmste gerade noch so zu verhindern.
Jetzt sprechen Sie als Leiter dieser Zentrale für die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie ja wirklich von Fällen, die es mir eiskalt den Rücken runterlaufen lassen. Also ich habe keine Kinder und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Eltern sein muss, sich solche Dinge vorzustellen. Aber ich finde die schon an Grauen kaum zu übertreffen. Wie halten Sie das aus? Also das sind ja Fälle, Sie müssen sich Dinge angucken. Also ich weiß es aus meiner Zeit als Reporterin, wo ich oft im Gericht war, dass die Staatsanwälte, die das behandeln, sich das gesamte Material angucken müssen. Die Dateinamen reichen nicht, sondern man muss jedes Bild ansehen, jedes Video ansehen. Sie sehen da Dinge, die für nicht in diesem Bereich tätige Menschen wirklich unvorstellbar sind. Wie geht man damit um? Wie kriegen Sie diese Bilder aus dem Kopf, wenn Sie abends nach Hause gehen?
Also das Angucken dieser Bilder und Videos ist ja nur eine Sache, was fast alle bestätigen. Es ist dann noch viel schlimmer, wenn die Videos mit Ton laufen. Und am Ende des Tages reicht es ja nicht, wenn Sie sich das angeguckt haben. Sie müssen es ja vor allem dann auch beschreiben, also in einer Anklageschrift zu Papier bringen, was Sie da gesehen haben. Also das ist in der Tat relativ belastend. Die Bewältigungsstrategien der Kolleginnen und Kollegen sind da auch sehr unterschiedlich. Natürlich bieten wir auch professionelle Unterstützung an. Also es gibt in der Justiz auch hier in Bamberg kompetente Stellen, die für Supervision oder Coaching auch in dem Bereich zur Verfügung stehen. Wir versuchen dem Ganzen auch noch ein Stück weit dadurch Rechnung zu tragen, dass auch die Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, nicht nur Fälle von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch auf den Tisch bekommen, sondern zu einem gewissen Anteil auch was emotionslosere Fälle, wo es halt nur um schnöden Mammon, nur um Geld geht. Und wir reden viel miteinander. Also bislang war es tatsächlich so, dass wir noch keinen Fall hatten, wo jetzt ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin zu uns gekommen ist und gesagt hat, also es tut mir leid, das geht jetzt nicht mehr. Was sicherlich eine große Rolle spielt, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ist, dass in dem Bereich natürlich sehr, sehr unmittelbar, ohne dass das jetzt pathetisch klingen soll, auch wirklich Gutes bewirken können. Wenn Sie einen Fall aufdecken oder einen Fall auf dem Tisch haben, wo klar ist, dass nur weil Sie sich da so intensiv reingefuchst haben, tatsächlich ein größerer Ring aufgeflogen ist und die Herstellung weiterer Kinderpornografie unterbunden wurde, was ja bedeutet, dass der Missbrauch weiterer Kinder unterbunden wurde, dann ist es natürlich auch was für die eigene Zufriedenheit, für das eigene psychische Befinden eine ziemlich wichtige Rolle spielt, ja.
Das heißt, Sie wissen, wofür Sie das tun.
Ja. Das wissen aber auch alle anderen Kollegen. Also Sie haben ja auch unsere berühmten beiden Fahrzeuge aus Kiew angesprochen. Das war ein Verfahren, das hat sich abgespielt im Bereich betrügerische Anlageplattformen im Netz. Das ist im Übrigen ein super Beispiel, wofür es diese Zentralstelle geben muss. Die Fälle gibt es zu Tausenden. Bürger finden irgendwo auf Social Media oder auch auf Plattformen etablierter Verlage irgendwelche Social Media Ads. Höhle der Löwen, Geheimnis sollte ausgestrahlt werden, wie sie schnell reich werden. Der Sender hat es unterbunden. Oder Olli Welke wollte ausplaudern, ist abgeschaltet worden. Dann wird er draufgeklickt, dann werden Daten abgezogen und dann landen sie sehr schnell in den Fängen wirklich hochprofessionelle und industriell organisierte Anlagebetrüger, die ihnen da irgendwas aufschwatzen. Sie kriegen dann auch einen Zugang zu einer Trading-Plattform, da können sie sich einloggen, sehen, wie ihre Charts in die Decke schießen. Alles aber wirklich Lug und Trug. Das Geld ist weg in dem Moment, wo sie es bezahlt haben. Die Menschen verlieren da Unsummen. Also das können sie sich nicht vorstellen, wie hoch da die Schäden sind. Das geht deutschlandweit in die Milliarden ohne Probleme rein. Und da war es vor der Schaffung dieser Zentralstelle so, dass diese Fälle zufällig dort geführt worden sind, wo halt der Geschädigte seine Anzeige erstattet hat. Und in ganz, ganz wenigen Fällen ist dann tatsächlich auch was rausgekommen, weil sie müssen erstens tatsächlich alles zusammenziehen, um das Big Picture, ja, den großen Überblick zu sehen. Und sie müssen tatsächlich auch die Zeit und die Energie haben, halt wirklich all diesen Spuren auch nachzugehen. Und sie brauchen auch die Kontakte im Ausland. In dem Bereich ist es uns tatsächlich gelungen, oder sind wir in aller fränkischer Bescheidenheit tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, jedenfalls mal in Europa weit, in Europa die Marktführerschaft auch mal so errungen zu haben. Und in dem Verfahren ist es zum Beispiel gelungen, von einem wirklich sehr, sehr hochrangigen Täter, zwei Luxusfahrzeuge in Kiew beschlagnahmen zu lassen. Das macht jetzt auch nicht jede normale Staatsanwaltschaft. Erstens mal solche Vermögenswerte im Ausland und dann noch dazu in Ukraine, das ist ja auch ein Land, mit dem man nicht täglich zusammenarbeitet, sowas beschlagnahmen zu lassen. Wir haben es dann auch tatsächlich geschafft, diese beiden Autos nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Auch das ist kein leichtes Problem. Also das machen sie ja auch nicht täglich. Als Staatsanwalt wissen sie vielleicht, wie sie irgendwie Luxusuhren zu Geld machen oder was sie mit dem Auto machen oder mit dem Goldbarren im Tresor. Aber wie sie jetzt Autos aus der Ukraine nach Deutschland und dann verwerten, also auch das hat am Ende des Tages ganz gut geklappt und das Ergebnis ist, dass durch den Verkauf dieser beiden Autos 1 Million Euro wieder reingeholt wurden, die jetzt den Geschädigten zur Verfügung stehen, um zumindest einen Teil ihrer Schäden ersetzt zu bekommen.
Okay, also das heißt, es hört nicht auf mit, wir haben den bösen Buben erwischt, sondern es gibt tatsächlich dann auch noch eine Folge danach, die für die Geschädigten dann ganz wichtig ist.
Ja, es hört auch meistens gar nicht mal auf mit, wir haben den bösen Buben erwischt und Vermögenswerte sichergestellt, weil aus dem einen bösen Buben folgen meistens auch noch ganz viele andere böse Buben. Nochmal Cybercrime, und das gilt wirklich für alle unsere Bereiche. Das gilt für den Bereich Ransomware, Darknet, Wirtschaftskriminalität, Kinderpornografie. Das ist ganz, ganz selten. Also die gibt's schon auch, die Einzeltäter, die mit ausgesprochen viel krimineller Energie und wenig Unrechtsbewusstsein und der Fähigkeit, sich alles, was sie brauchen, im Internet zusammenzuklicken, alleine von Mamas Sofa aus horrende Schäden anrichten, die gibt's schon auch. Die Masse, das ist aber wirklich industriell organisiert, arbeitsteilig organisiert. Wenn sie einen haben, dann ist die Arbeit noch längst nicht getan. Dann geht's immer darum, akribisch wirklich zu gucken, wo geht's denn noch hin, wo sind vielleicht Bezüge, wo sind die Hintertäter, wo sind die Mittäter. Welches kriminelle Geschäftsmodell hat der noch bedient? Also die Arbeit geht uns beim besten Willen auch in den einzelnen Fällen leider nie aus.
In allen Fällen, die Sie bearbeiten, stehen ja immer Menschen dahinter, die geschädigt worden sind. Egal, ob es jetzt ein Anlagebetrug sind und jemand gedacht hat, naja, gut, dann investiere ich da jetzt mal und das Geld ist weg. Oder ob es wirklich die ganz wirklich dramatischen Fälle sind von Kindesmissbrauch, wo ja hinter jedem Foto, hinter jedem Video wirklich ein dramatisches Schicksal steht. Sie haben gerade so im Nebensatz das Wort Grooming genannt. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was das ist. Dabei handelt es sich ja um meistens ältere Männer, die sehr junge Mädchen oder Jungen im Internet ansprechen und die auf eine sexuelle Art und Weise dann irgendwann ansprechen. Also sie versuchen es erst mit Komplimenten und dann erst ganz freundschaftlich und harmlos und dann wird es halt immer sexualisierter. Ich habe gestern Abend ganz zufällig, unabhängig von der Recherche, einen Post auf einem Social-Media-Thread gesehen, wo jemand eine solche Person geoutet hat, bloßgestellt hat, mit ersichtlichem Profil und Beispielen, wo man wirklich Audionachrichten hören konnte. Mir ist fast schlecht geworden dabei, aber es war ganz offensichtlich, wo das hinführt. Es war ein 26-Jähriger, der 13-Jährige gedacht hat anzuschreiben. Es war dann so eine Falle. Egal was es ist, ich bin auf einen Enkeltrick reingefallen oder ich habe so ein Video irgendwie in einem WhatsApp-Chat irgendwo oder ich sehe irgendwas, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht richtig. An welcher Stelle sollte ich zur Polizei gehen? An welcher Stelle sollte ich etwas löschen und einfach ignorieren? Was darf ich, was sollte ich tun? Was sind so für die Standardmenschen die größten Überschneidungen mit ihrem Feld?
Das ist natürlich ganz schwierig, so allgemeingültige Empfehlungen zu geben. Ganz grundsätzlich ist mir schon wichtig, mal deutlich zu machen oder anders angefangen. Viele Opfer machen sich ja, gerade wenn Geld verloren ist, dann am Ende des Tages erstmal Selbstvorwürfe. Wie konnte ich nur so blöd sein, darauf reinzufallen? Oder hören sich die schlauen Vorwürfe von Verwandten und Bekannten an? Wieso warst du so dumm? Das war doch klar, dass das alles Betrügereien sind. diejenigen, die Vorwürfe verdienen, das sind in allererster Linie und ausschließlich mal die Täter. Also das ist mal, die Botschaft ist mir schon wichtig. Auch wenn die Masche im Nachhinein noch so dreist und dumm aussieht, der sie auf dem Leim gegangen sind, schuld sind nicht sie, schuld sind diejenigen, die wirklich viel investiert haben, auch an Hirnschmalz und psychologischem Geschick, sie dazu zu bringen, in diese Falle reinzutappen. So, und dann die zweite Botschaft, wenn es passiert ist, bitte zeigen Sie es auch an. Mhm. Auch wenn vielleicht im konkreten Fall eine Täterermittlung scheitern sollte, lernen wir tatsächlich aus jedem Fall dazu, können wir aus jedem Fall Informationen ziehen, die uns dann vielleicht beim nächsten Mal helfen, einen Schritt weiterzukommen. Also die beiden Botschaften sind mir wirklich wichtig. Erstens, Vorwürfe, Selbstvorwürfe oder Fremdvorwürfe an die Opfer sind völlig fehl am Platze. Und zweitens, wenn es passiert ist, bitte gehen Sie auch zur Polizei.
Mhm. Gilt das auch für so vermeintliche Kleinigkeiten wie diese, ich weiß nicht, wie viele Sie davon bekommen, aber ich bekomme die regelmäßig, hallo Mama, ich habe mein Handy verloren. Wie gesagt, ich habe keine Kinder, dann denke ich immer, oh, das ging aber schnell. Hier ist meine neue Nummer, kannst du mir eine WhatsApp schicken? Ne? Ich glaube, das kennen wir alle. Lösche ich das einfach und ignoriere das? Oder wäre das schon was, womit ich Ihnen helfe, wenn ich das der Polizei melde und sage, hier ist mal wieder eine Nummer, wo das passiert ist? Weil dann bleiben Sie ja dran. Ne?
Also bei diesen Massenphänomenen, ob es jetzt diese massenhaft verschickten WhatsApp-Nachrichten im Bereich Enkeltrickbetrug angeht oder aber die immer noch am Markt befindlichen nigerianischen Prinzen.
Ja, aus den E-Mails.
Das kann man natürlich auch gefahrlos löschen. Mhm. Da muss man auch nicht zwingend jedes Mal Strafanzeige erstatten. Da ist auch aus der individuellen E-Mail oder der individuellen SMS oder der individuellen WhatsApp weniger Kenntnisgewinn zu ziehen. Also alles, was so in den Bereich Spam fällt, das muss nicht zwingend zur Anzeige gebracht werden. Wenn man aber das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie was ganz Komisches, Neues, das habe ich auch noch nie gehört und da auch noch nie was drüber gelesen oder auch noch nie was auf Social Media dazu gesehen, kommt mir aber komisch vor, dann ist es auch kein Schaden, wenn man das mal den Behörden auch beibringt. Einfach damit wir sehen, es tut sich auch was Neues.
Ja.
Diese ganzen Betrugsmodelle sind ja einem enormen Innovationstempo und der Waffenladendiebstahl, der funktioniert im Jahr 2024 immer noch so, wie er im Jahr 1924 funktioniert hat. Das ist ja bei Computerkriminalität ganz, ganz anders. Wir haben momentan eine Situation, in der wir in vielen Bereichen schon sehen, dass die Möglichkeiten von generativer künstlicher Intelligenz, Texterstellung, Voice-Cloning, Deepfakes etc., jetzt so langsam aber sicher auch in Massenkriminalitätsphänomene reintröpfeln. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn es jetzt irgendwas ist, muss ich denken, das ist jetzt vielleicht irgendwie interessant oder wie gesagt, noch nie was von gehört. Da sind wir natürlich schon sehr dran interessiert.
Bleiben wir mal bei den Videos, die in Gruppenchats verschickt werden. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben, jedes Kind, das ein Handy hat, wird irgendwann darüber stolpern. Egal wie gut Schulen und Eltern versuchen zu schützen, aber diese pornografischen und Gewaltdarstellungen, die sind überall. Weiterleiten ist eine Straftat. Wie gehe ich damit um, wenn so ein Inhalt auf dem Handy meines Kindes landet, meines Schülers, meiner Schülerin?
Wenn Sie feststellen, dass das auf dem Handy Ihres Kindes oder sonst wie solche Inhalte vorhanden sind, der Gewaltpornografie, Tierpornografie, Kinderpornografie, gewaltverherrlichende Videos, man kann sich ja kaum vorstellen, was man da so findet auf Handys von Kindern und Jugendlichen, dann bitte tatsächlich auf keinen Fall irgendwohin weiterleiten. Das ist das Schlimmste, was Sie tun können. Dann finden Sie sich nämlich sehr schnell selber auf einem Aktendeckel bei uns wieder mit Ihrem Namen, sondern damit zur Polizei gehen. Sie können auch die Gewissheit haben, dass da dann niemand mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also es ist nicht so, dass nur weil da innerhalb einer Klasse mal was getauscht worden ist, leichtfertig, dann ganz, ganz fürchterliche Konsequenzen drohen. Aber man geht solchen Dingen schon ernsthaft nach und dann kann es halt auch sein, dass am Ende des Tages das Handy dann auch mal weg ist oder dass sich der ein oder andere, der das losgetreten hat, in so einem Klassenchat auch vor dem Jugendrichter, vor der Jugendrichterin wiederfindet. Aber Sie können schon die Gewissheit haben, dass die Strafverfolgungsbehörden, das gilt für die Polizei, das gilt aber auch für die Staatsanwaltschaften, mit Augenmerk an die Sache rangehen. In dem Bereich ist Prävention unglaublich wichtig. Also es gibt ja auch von der Justiz Kampagnen, macht dein Handy nicht zur Waffe zum Beispiel, mit Vorträgen an Schulen und auch mit Videos auf TikTok zum Beispiel. Wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, jetzt habe ich auch keine Kinder, deswegen redet da auch der Blinde von der Farbe. Aber Kommunikationsformen haben sich halt geändert. Ja, und auch, was man so an Freizügigkeiten von sich zum Beispiel teilt, das hat sich halt offensichtlich auch geändert. Und allein die Hoffnung, der feste Glaube, die feste Überzeugung, bei meinem Kind spielt das aber alles keine Rolle. Und im Umfeld meines Kindes spielt das alles keine Rolle. Das ist jetzt jedenfalls durch die Empirie nicht wirklich gedeckt, ne? Weil wir es halt wirklich fast als ganz, ganz oft feststellen. Das heißt, mit den Kindern reden, deutlich machen, was da eigentlich passieren kann. Ja, wenn die eigene Nacktaufnahme halt nicht bei der ersten großen Liebe bleibt, sondern wenn die erste große Liebe nach 3 Wochen gescheitert ist, halt dann im Nullkommanichts und auf alle Zeiten im Internet vor sich hin verbreitet wird. Da ist Aufklärung, glaube ich, der viel, viel entscheidendere Ansatz als das, was wir in dem Bereich als Staatsanwälte und Strafverfolger leisten können.
Absolut. Wenn wir über ein weiteres Thema reden, das, glaube ich, ganz viele Menschen beschäftigt, das sind so Fragen mit, wie sicher sind meine Daten eigentlich, wenn ich irgendwo bezahle? Fake-Shops sind ein großer Teil auch ihrer Arbeit. Also wenn ich irgendwo sehe, meine Lieblingsmarke, gibt es dafür einen Bruchteil des Geldes, was es normalerweise kostet, dann bin ich schon sehr vorsichtig. Die sind ja auch, so wie Sie es vorhin beschrieben haben, extrem professionell. Das sieht alles total seriös aus. Das macht alles einen guten Eindruck. Gibt es so Punkte, wo Sie sagen, das ist immer ein Warnsignal, das ist immer eine Red Flag, wenn Ihnen das auffällt, Vorsicht, Finger weg, nichts machen?
Also die Red Flags sind natürlich in unterschiedlichen Deliktsbereichen sehr unterschiedlich. Wenn wir mal beim Thema Fake Shop bleiben, also wenn Sie feststellen, dass jetzt ist ja die Heizperiode wieder vor der Tür oder hat schon begonnen und das Weihnachtsgeschäft läuft auch bald. Wenn Sie feststellen, dass das Heizöl auf Ihrem tollen neuen ergoogelten Online-Shop auf einmal 10%, 15% günstiger ist als sonst wo, dann kann man schon mal vorsichtig sein. Wenn die neue PlayStation Pro auf einmal ein 100er billiger ist, als beim Elektronikhändler um die Ecke kosten würde, auch komisch. Ein ganz, ganz sicheres Warnzeichen und in vielen Fällen eigentlich das Entscheidende, muss man sehr deutlich sagen, wenn am Ende des Tages nur eine Zahlung Vorkasse per Banküberweisung übrig bleibt. Auch das ist ein Punkt. Also da gibt es sicherlich auch seriöse, das will ich jetzt gar nicht gesagt haben, aber das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich tatsächlich vorsichtig wäre. Wir haben ganz, ganz viele Fake-Shops, da können Sie bei Zahlungsmöglichkeiten erstmal Kreditkarte versuchen, dann wird Ihnen gesagt, ja, geht heute nicht, weil wir irgendwelche technischen Schwierigkeiten haben. Relativ klar, warum die Täter das machen, weil sie ja bei Kreditkartenzahlungen bestimmte Möglichkeiten haben, sich das Geld zurückzuholen. Dann denken Sie sich, okay, klicke ich halt auf PayPal. Dann kommt PayPal, funktioniert auch gerade nicht, weil. Und dann bleibt Selbstabholung, ja, irgendwo 800 Kilometer entfernt oder Zahlung per Banküberweisung auf ein Konto, das in vielen Fällen dann halt auch noch irgendwo mit einer nicht deutschen IBAN ausgewiesen ist. Sowas wäre tatsächlich für mich jetzt ganz persönlich der Punkt, wo ich mir sagen würde, da schaue ich dann doch lieber nochmal woanders nach, was den Einkauf angeht. Im Bereich Anlagebetrug im Netz, da muss man vielleicht tatsächlich so deutlich sagen, ohne da jetzt redlichen Finfluencern zu nahe treten zu wollen, ich weiß jetzt nicht zwingend, ob irgendein Ad auf Facebook oder ein Insta-Post die primäre Informationsquelle sein sollte, das primäre Werbeinstrument, wenn es darum geht, dann vielleicht das eigene Ersparte irgendwo anzulegen. Wenn die Renditen irgendwie nicht marktüblich sind. Also je nach Deliktsbereich gibt es ein paar Punkte, wo man sagen kann, da pass mal bitte auf. Das soll aber trotzdem nicht gesagt haben, dass diejenigen, die in diese Fallen tappen, selber schuld sind. Weil nochmal, das ist alles hochprofessionell gemacht. Ja. Die Fake-Shops sehen super aus. Diese Online-Plattformen sehen seriös aus, die tragen auch sexy klingende Namen, setzen auch ganz gespielt auf Verwechslungsgefahr mit echten Finanzinstituten. Also nochmal, das ist wirklich alles super professionell, aber so ein gesunder Menschenverstand. Sie lassen ja auch nicht jeden daheim zu sich in die Wohnung, ins Haus rein. Im Internet haben wir aber oftmals eine andere Herangehensweise. Ne? Da öffnen wir unsere virtuellen Türen sehr, sehr leicht. Der gleiche Menschenverstand, den sie auf der Straße an den Tag legen, den auch im Netz an den Tag zu legen, damit wäre schon mal viel zu viel gewonnen.
Jetzt gibt's ja diese Kriminalität nicht nur gegenüber Einzelpersonen, sondern auch gegenüber Unternehmen und Behörden. Es ist ja auch ein kompletter Wirtschaftszweig. Und die Vorstellung, dass, also nicht nur die Vorstellung, sondern auch die Tatsache ist ja schon passiert, dass große Versorger zum Beispiel Angriffe von Hackern durchgemacht haben, dass Unternehmen, Banken, alle Unternehmen, die eine große Datenmenge vorhalten, immer wieder Opfer von Hackerangriffen sind und das ja auch nachgewiesen ist, wie oft da auch was abgefangen wird, bringt mich zu der Überlegung, was passiert eigentlich, wenn wirklich mal so ein Versorgungsunternehmen betroffen ist, wenn es plötzlich kein sauberes Wasser mehr gibt oder keinen Strom. Das sind ja unglaubliche Druckmittel auch. Wie können die sich denn schützen, also außer mit wirklich guten Firewalls?
Also wir haben ja tatsächlich auch schon sehr bedrohliche Ransomware-Fälle, also ja auch in Bayern gesehen. Also wenn Sie jetzt momentan zum Beispiel in den Gesundheitsbereich gucken, auch bei uns in der Region gab es ja Kliniken, Krankenhäuser, die betroffen sind. Gab es Behörden, die betroffen waren, gab es Schulen, die betroffen waren, gab es Fertigungsunternehmen, Industrieunternehmen, die betroffen waren. Das kann natürlich tatsächlich ganz fatale Auswirkungen haben, weil ein Ransomware-Vorfall bedeutet, das wird vielen erst klar, wenn es dann mal tatsächlich passiert ist, dass von jetzt auf gleich gar nichts mehr geht. Sie kommen dann alle Montag früh rein in ihre Büros und stellen fest, es funktioniert nichts mehr. Kein Computer, auch kein Telefon mehr heutzutage. Das wird jetzt hier bei der Mediengruppe Oberfranken auch nicht anders sein. Wir telefonieren ja alle über Voice over IP. Und nicht mehr über den guten alten Festnetzdraht. Das ist dann alles weg. Und allein diese Vorstellung, wie machen wir denn dann weiter? Oder wenn ich jetzt allein für unseren Bereich auch spreche, wir sind ja als Justiz auch nicht gefeit vor solchen Angriffen, wenn ich mir das jetzt für uns vorstelle. Wie sieht denn dann unser Notfallplan aus? Je sensibler der Bereich ist, in dem Sie unterwegs sind, desto mehr Gedanken sollte man sich machen. Also Krankenhäuser, die nach all den Erfahrungen, die wir mittlerweile haben, mit ganz, ganz vielen Krankenhäusern, die betroffen waren, die da keinen Notfallplan in der Tasche haben, das fände ich jetzt auch als potenzieller Patient eher besorgniserregend.
Ja.
Dazu kommt dann auch noch die Komponente Datenschutz. Ransomware verschlüsselt ja heutzutage nicht nur, um sie zur Zahlung zu nötigen, sondern es wird dann werden immer auch noch Daten abgezogen. Mit der Veröffentlichung gedroht und in vielen Fällen dann auch tatsächlich veröffentlicht, um den Zahlungsdruck jetzt auf das Unternehmen, auf die Einrichtung noch zu erhöhen. Auch dafür braucht man eine Überlegung. Welche Arten von Daten speichere ich denn wo und wie? Und was davon sollte denn überhaupt irgendwie übers Internet zugänglich sein und was nicht? Wir sind immer überrascht, was wir in solchen Datenlecks, will ich gar nicht nennen, weil Datenleck, das klingt so zufällig, aber was wir in Datensätzen, die Kriminelle abgezogen haben, eigentlich alle so finden. Und nüchtern betrachtet stellt sich ganz, ganz oft die Frage, ja, warum war jetzt das eigentlich da und noch gespeichert? Also erstens Vorbereitung auf den Worst Case, weil zu glauben, man wird nicht angegriffen, man sei zu uninteressant, die Täter interessieren sich für jemand anders, das ist völlig, völlig utopisch. Ich unterstelle jetzt einfach, da bin ich mir ziemlich sicher, auch die Mediengruppe Oberfunk wird tagtäglich automatisiert abgeklopft von Kriminellen auf Schwachstellen. Sie werden auch tagtäglich hunderte von Phishing-Mails bekommen, die schon irgendwo hängen bleiben. Also zu glauben, man wird selber nicht angegriffen, das geht meistens schief. Also so Schutz gibt's zwei Komponenten, die mindestens gleich wichtig sind. Natürlich ist es wichtig, technisch auf der Höhe der Zeit zu sein. Also auch da gibt es manchmal ernüchternde Erkenntnisse, wenn man dann so sieht, wie alt denn das Betriebssystem ist und wie das da mit den Backups gehandhabt wird und wann man das letzte Mal Updates eingespielt hat. Da muss man aber tatsächlich auch sagen, das ist die letzten Jahre deutlich besser geworden. Nachdem es immer mehr Schadensfälle gegeben hat, haben natürlich auch immer mehr Unternehmen sich die Frage gestellt, wo liegen eigentlich unsere Schwachstellen? Wo müssen wir nachjustieren? Also das ist besser geworden, aber ideal ist das alles noch nicht. Technische Schwachstellen schließen, technische Sicherheitszäune hochziehen, wichtig, aber in ganz, ganz vielen Fällen ist letztlich das entscheidende Einfallstor der Faktor Mensch. Mhm. Es reicht ja in ganz, ganz vielen die eine gut gemachte Phishing-Mail, die es wie auch immer durch die Firewall geschafft hat, auf die dann geklickt wird und die dann das schlimme Ereignis auslöst. Da können Tausende verschickt worden sein, die abgefangen wurden. Da können Tausende dabei sein, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin gedacht hat, Phishing wird ignoriert, gehört in den Spam-Ordner oder gelöscht. Es reicht der eine Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin, die von unterwegs, weil schnell gehen muss und weil das irgendwie logisch klingt, was da steht, auf diesen einen Link klickt und schon ist das Unheil passiert. Also Mitarbeitersensibilisierung und auch nicht nur einmal, das haben wir ja auch ganz oft, wenn das Thema mal wieder in den Medien ist, dann wird irgendwie sowas in-house gemacht. Man lässt mal jemanden einfliegen, der macht dann so eine Awareness-Show. Und dann wird es abgehakt. Mhm. Das müssen sie ja regelmäßig machen, weil wir aus der Psychologie auch sehr gut wissen. Und das geht mir ja genauso. Und ich vermute jetzt mal Ihnen auch nicht anders. Das ist zwar schön, wenn wir uns das gegenseitig jetzt erklären, was wir da alles tun können. Das schaut im Arbeitsalltag in einem halben Jahr, einem Jahr dann schon wieder ganz anders aus. Ne? Mhm. Da sind dann andere Dinge wichtig, drängen sich in den Vordergrund. Also die beiden Punkte, Technik und Mitarbeiter, sind wichtig. Man kann vielleicht auch noch sagen, dass das in vielen Fällen ja als Unternehmen, als Behörde gar nicht wirklich Herr ihrer eigenen IT sind. Sie haben so viele Standardprodukte von außen eingekauft, IT-Dienstleister, externe IT-Dienstleister mischen mit. Also die Lage ist auch so unübersichtlich geworden, dass in vielen Fällen, selbst wenn sie sich selber bestmöglich schützen, trotzdem verloren haben, wenn die Schwachstelle halt bei ihrem IT-Dienstleister lag und der dann ausgenutzt worden ist und sich über diesen Weg die Täter bei ihnen eingewählt haben. Mhm. Also die Bedrohungslage ist in dem Bereich, das stellen wir leider fest, ungebrochen hoch. Momentan häufen sich auch gefühlt, muss man tatsächlich sagen, die Fälle wieder etwas.
Okay. Wie ist denn Ihre ganz persönliche Einschätzung, dass da wirklich jemand mal Erfolg hat bei einem für die Bevölkerung kritischen Unternehmen, wie zum Beispiel einem Wasserversorger oder einem Stromversorger?
Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann auch mal was aus dem Bereich kritische Infrastruktur trifft, die ist natürlich hoch. Wir haben das ja in anderen Ländern auch beobachtet. Und nochmal, ganz, ganz viele Krankenhäuser in Deutschland sind betroffen. Je nach Größe und Stellung in einer bestimmten Region kann das auch fatale Absolut. Auswirkungen haben. Es waren schon vor Jahren große Medienhäuser betroffen. Es waren Energieversorger in anderen Ländern betroffen. Es waren schon ganze Gesundheitssysteme eines Landes betroffen. Es waren ganze Teile von öffentlichen Behördenstrukturen in bestimmten Ländern betroffen. Also zu hoffen, dass uns das nicht treffen kann, das ist sicherlich ein bisschen blauäugig. Ich will aber schon sagen, dass wir uns in Deutschland und auch vor allem in Bayern in den letzten Jahren ja doch ganz ordentlich aufgestellt haben. Also wenn Sie sich angucken, wie mittlerweile geforscht wird, wie mittlerweile auch ganz gezielt Schwachstellen untersucht, analysiert und dann vor allem auch kommuniziert werden an die vielleicht von dieser Schwachstelle betroffen sind, da hat sich echt in den letzten Jahren einiges getan. Die Zeiten, in denen ganz, ganz viele Behörden nebeneinander und aneinander vorbeiarbeiten, die sind vorbei. IT-Sicherheit hat in der Wirtschaft, aber auch bei den Behörden eine sehr, sehr größeren Stellenwert eingenommen. Aber da kann ich mich nur wiederholen, da gibt's halt keinen absoluten Schutz. Das heißt, man muss heutzutage den Plan B für den Morgen danach in der Tasche haben. Sonst kann es tatsächlich ja für Unternehmen auch ziemlich schnell, ziemlich existenzgefährdend werden.
Schicken Sie noch Faxe?
Unser Fax-Service ist mittlerweile auch digitalisiert. hat tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund. Wir müssen ja für alle möglichen auch von außen erreichbar sein und können uns schlecht abschotten, also physische Faxgeräte, nein, elektronisches Faxen, das spielt auch bei uns noch eine kleine Rolle, wird sich aber sicherlich auch ausschleichen.
Ist es aus Ihrer Sicht gut, dass mittlerweile eigentlich alles papierlos funktioniert oder würden Sie sich an manchen Stellen wünschen, es gäbe doch noch eine schöne verstaubte Papierakte mit einem grünen Deckel drumherum und einem Ordner mit so einem Leitsaufkleber hinten drauf?
Ja, wir haben ja noch in der Strafjustiz die Papierakte bis nächstes Jahr. Dann wird auch bei uns vollständig digitalisiert. Das hat enorm viele Vorteile. Jetzt gerade, wenn Sie unsere Arbeit nehmen, wir sind viel unterwegs im In- und im Ausland, müssen trotzdem ständig arbeitsfähig sein. So eine 50-bändige Ermittlungsakte, die lässt sich halt schlecht im Handgepäck irgendwo zum Arbeiten mitnehmen. Wenn das alles digitalisiert ist, das hat enorme Effizienzgewinne, wird sicherlich in vielen Fällen auch die Verfahrensführung deutlich erleichtern, den Datenaustausch deutlich erleichtern. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin schon ein echter Fan von der Idee, dass wir das, was sinnvoll digitalisiert werden kann, auch digitalisieren. Und mit Verlaub, die Justiz, wir sind ja nun wahrlich nicht die Ersten, die digitalisieren. In anderen Bereichen der Gesellschaft ist man ja da schon ein bisschen weiter. Mhm. Und bei den Zivilverfahren funktioniert es auch schon super gut mit der elektronischen Akte. So, und jetzt kommen halt wir mit den Strafsachen noch hinterher. Aber jetzt bin ich wieder bei meinem Plan B. Wir müssen uns halt überlegen, wie wir uns denn aufstellen, wenn da was schief geht. Mhm. Das ist sicherlich völlig richtig. Die Überlegungen müssen Sie immer im Kopf haben. Und da wird ja auch vieles gemacht. Unsere ganze Sicherheitsarchitektur muss auf den Prüfstand und angepasst werden, um dieses Risiko zumindest mal zu minimieren. Ein Risiko haben Sie aber auch, um es jetzt mal ganz plastisch zu formulieren, auch wenn Sie völlig analog arbeiten, auch da können Sie das Archiv abbrennen. Und dann sind die schönen Papierakten auch weg. Mhm. Oder ein ordentlicher Wasserschaden im Keller. Und das hat sich auch erledigt mit der Papierakte. Deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass Sie mit Papier immer so eine Fallback-Möglichkeit dann noch haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Chancen der Digitalisierung, gerade in der Justiz, die, das stimmt in vielen Bereichen nicht, aber in einigen halt doch immer noch so leicht anachronistisch, was ihre Arbeitsprozesse angeht, sich zumindest mal präsentiert nach außen. Da ist dieser ordentliche Digitalisierungsschub, den wir jetzt hier mit unseren elektronischen Akten machen, sehr, sehr sinnvoll und die Vorteile überwiegen ganz eindeutig.
Ich würde gerne noch über zwei etwas politischere Themen mit Ihnen sprechen. Das heißt jetzt nicht wirklich politisch, aber welche, die unmittelbar mit der Politik zusammenhängen. Und zwar das Thema Vorratsdatenspeicherung und das Thema Sicherheitspaket. Von beiden Themen sind Sie absolut ultimativ betroffen. Also Vorratsdatenspeicherung ist ja eine Geschichte, die ist so alt wie Ihre Behörde eigentlich. Den ersten Gesetzentwurf gab es,
glaube ich, viel älter noch, ja.
Genau, aber das erste Gesetz gab es 2015. Geht eigentlich darum, bestimmte Datensätze langfristig speichern zu können, unter anderem damit Ermittlungsbehörden darauf zugreifen können. Das gab ein unglaubliches Hin und Her. Wir alle erinnern uns, da wurden verschiedene Entwürfe gekippt. Dann gab es wieder Sonderregelungen, dann durfte was eingefroren werden. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist der aktuellste Stand, dass es europarechtlich überhaupt nicht umsetzbar ist und es keine Vorratsdatenspeicherung gibt, auch für Sie nicht. Wenn Sie jetzt rein aus Ihrer behördlichen Sicht und nicht aus der, die Sie ja auch als ehrenamtlicher Politiker vielleicht haben, Sie sind Landesschatzmeister der SPD in Bayern, ne?
Ja, war
Wahnsinn, viele Jahre, sind Sie nicht mehr. Aber
liegt hinter mir.
Genau, aber das heißt, Sie haben da sowohl den politischen als auch den beruflichen Blick drauf gehabt immer. Was bräuchten Sie in der Vorratsdatenspeicherung, um Ihren Job richtig gut machen zu können? Und warum?
Also da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen, weil der Begriff Vorratsdatenspeicherung, der ist tatsächlich so alt, wie Sie es auch geschildert haben. Der trifft aber längst nicht mehr das, worum eigentlich heutzutage nur noch gestritten wird. Heutzutage geht es eigentlich nur noch und auch uns nur noch darum, eine ganz bestimmte Art von Daten zu speichern, nämlich die Zuordnung von einer IP-Adresse zu dem Kunden, dem dieser jeweilige Anschluss in dem konkreten Moment gehört hat. Warum brauchen wir das? IP-Adressen, jetzt wenn Sie so wollen, die Telefonnummern des Internets. Mhm. Alle Nerds, die zuhören, freuen mir jetzt wahrscheinlich wüste Kommentare. Aber bleiben wir mal dabei, die Telefonnummern des Internets. Früher gab es da genug davon, so dass man ihnen die zuteilen konnte und dann hatten sie die. Und wenn man ihren Provider gefragt hat, wer hat denn diese IP-Adresse vor 2 Wochen gehabt, als die Straftat passiert ist, dann gab es da eine Auskunft. Mhm. Mittlerweile haben wir aber nicht mehr genug IP-Adressen. Und auch trotz technologischer Neuerungen hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass diese IP-Adressen nur dynamisch vergeben werden. Das heißt, Sie haben nicht jeden Tag oder jede Woche die gleiche IP-Adresse, wenn Sie von zu Hause aus mit ihrem Anschluss irgendwie was treiben, sondern das wechselt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fall auf dem Tisch habe, zum Beispiel Verdacht Verbreitung Kinderpornografie im Internet, der sich vor 2 Wochen oder vor 4 Wochen oder vor 3 Monaten zugetragen haben soll, dann habe ich in ganz, ganz vielen Fällen als einzige ernsthafte Spur die IP-Adresse. Mhm. Die ist technisch irgendwo mitgeloggt worden und müsste jetzt zum Provider gehen und den Provider fragen, so wem war die denn zugeordnet? Mhm. Und der Provider sagt mir, kann ich dir nicht sagen, weil wir speichern nur für so roundabout zwischen 7 und 10 Tagen. Das ist in ganz, ganz vielen Fällen wirklich problematisch und wir hatten reihenweise auch echt belastende Fälle, wo wir wissen, dass das, also ein Fall aus dem Augsburger Bericht ist mir noch gut in Erinnerung, da ist uns jemand aufgefallen, der hat wirklich stundenlange Videos sich runtergeladen, die von den Titeln her wirklich den härtesten Missbrauch von sehr, sehr kleinen Kindern zum Inhalt hatten. Der hat einen sogenannten VPN-Dienst benutzt, mhm. also der hat seine IP-Adresse verschleiert, mhm. aber keine Technik funktioniert fehlerfrei. Für 1 Minute weil da irgendwas schiefgelaufen ist mit dem VPN-Dienst, seine echte IP-Adresse auf einmal aufgeploppt. So. Es ist uns nicht mehr gelungen, weil die Daten nicht mehr vorhanden waren, rauszufinden, wer denn der Anschlussinhaber war. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt jemand, der hat wirklich stundenlange härteste Videos sich runtergeladen. Den würde man sich ja ganz gern mal anschauen. Mhm. Ja. Arbeitet denn der mit Kindern? Sind da Kinder im Haushalt etc. pp. Mhm. All das nicht möglich. So. Und wenn wir jetzt nur über diese Art von Vorratsdatenspeicherung reden, dann ist mittlerweile auch das europarechtliche Argument völlig vom Tisch, weil der EuGH im Mai entschieden hat, dass diese Art von Daten, also nur Zuordnung, IP-Adresse zum Kunden, die kann zur Verfolgung von jeglicher Art von Kriminalität gespeichert werden. Das heißt, jetzt liegt der Ball eigentlich nur noch im Feld des Gesetzgebers hier in Deutschland. Und da ist es leider so, und da begebe ich mich jetzt tatsächlich, und da gibt es ja auch viele öffentliche Statements von mir, so ein bisschen halb zumindest mal auf das Feld der Politik, da ist es so, dass uns tatsächlich die Bundesregierung momentan im Regen stehen lässt. Mhm. Jetzt gibt es ja einen Gesetzentwurf, der uns als Alternative ein sogenanntes Quick Freeze anbietet. Mir konnte noch niemand erklären, wie etwas, was schon gar nicht mehr da ist, noch eingefroren werden soll. Also das ist
dafür hätte es ja gespeichert werden müssen.
Man fühlt sich halt auch nicht wirklich ernst genommen. Man kann mir ja sagen, jetzt gehe ich wieder zurück auf die Ebene des Bürgers, wir machen das nicht, weil wir das irgendwie für einen ganz schlimmen Grundrechtseingriff halten. Ist nicht meine Position, aber das wäre zumindest ein Argument, mit dem, also das kann ich noch ernst nehmen. Man macht dann sehr schnell Vergleiche zum Kfz-Kennzeichen. Ne? Das ist ja letztlich hat eine ähnliche Funktion. Da käme auch niemand auf die Idee zu sagen, das ist aber alles ganz fürchterlich, dass sie mit dem Kennzeichen durch den Verkehr fahren müssen. Aber das wäre ein Argument, das könnte ich noch, also darüber kann man diskutieren. Aber mir zu sagen, jetzt als Strafverfolger, das brauchst du ja gar nicht, weil du kriegst jetzt dieses tolle Quick-Freeze-Modell. Das ist halt schwer zu verarbeiten. Deswegen brauchen wir tatsächlich, und es trifft für viele Fälle von Cybercrime zu, wir brauchen dieses Instrument, oder aber wir nehmen einfach als Gesellschaft in Kauf. Auch das kann ja ein Standpunkt sein, das ist sicherlich nicht meiner, aber auch das kann ein Standpunkt sein. Oder wir nehmen in Kauf, dass sich halt ein bestimmter Anteil von Kriminalität, auch schwerer Kriminalität im Netz, schon im Ansatz nicht aufklären lässt.
Hochgradig frustrierend.
Das ist sicherlich ausgesprochen frustrierend. Und Sie haben ja auch die Frage nach unseren Belastungssituationen gestellt. Da spielt das sicherlich eine Rolle. Wenn Sie einen Fall auf dem Tisch haben, der daran scheitert, wo Sie genau wissen, da ist mehr dahinter, wo Sie nicht mal abklären können, ob es da irgendwo eine Gefahr für ein echtes Kind gerade gibt, wo Sie einfach, wenn Sie die Akte auf dem Tisch haben, sind Sie schon fertig. Das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig und schlimm zu verarbeiten. Und nochmal, die Aufgeladenheit, mit der diese Diskussion geführt wird in Deutschland, hat sicherlich was mit dem Begriff der Vorratsdatenspeicherung zu tun, weil die alte Vorratsdatenspeicherung ja in der Tat was ganz anderes war. Da ist erstens sehr viel mehr und sehr viel länger gespeichert worden. Ja. Diese Debatte hat sich aber jetzt über 10 Jahre ja mittlerweile auch gehalten. Und kaum noch jemand nimmt eigentlich zur Kenntnis, worum es eigentlich in der jetzigen Situation nur noch geht. Und nochmal, europarechtlich, das ist jetzt sehr, sehr deutlich. Der EuGH hat das immer angedeutet. Im Mai hat das jetzt auch wirklich, damit es der Letzte kapiert, wörtlich in seinen Beschluss geschrieben. Europarechtlich wäre das gar kein Problem. Mhm.
Haben Sie noch Hoffnung, dass sich da nochmal eine Kurve drehen lässt und sich das vielleicht auch noch ändert? Mhm.
Es gibt ja ganz viele politische Initiativen. Die Innenministerkonferenz hat sich, ich glaube, sogar parteiübergreifend schon zu Wort gemeldet. Auch in der Justizministerkonferenz gibt es entsprechende Debatten. Auch die bayerische Staatsregierung hat entsprechende Initiativen immer wieder gestartet. Ob das jetzt in der derzeitigen Konstellation in Berlin noch eine Chance hat, das will ich jetzt als Staatsanwalt mal gar nicht bewerten. Mhm. Mein ganz persönlicher Optimismus hält sich da in ausgesprochen großen Grenzen. Ja. Mhm.
Und dann lassen Sie uns noch kurz über das Sicherheitspaket sprechen. Das war ja die Folge des Anschlags in Solingen und hatte quasi zwei Gesetzesbestandteile. Der eine ist durch den Bundesrat gegangen, ist verabschiedet, aber der Sie direkt betrifft, ist abgelehnt worden. Und darin ging es unter anderem um die Möglichkeit für Ermittlungsbehörden, existierende Fotos, Videos und Stimmaufnahmen mit ihren Ermittlungsakten abzugleichen und zu sagen, Moment, den kennen wir doch. Ist das der? Wo könnten wir den finden? Also wenn ich das jetzt mal auf ein ganz, ganz, ganz simples Bild runterbreche, Sie sehen jemanden in einem Instagram-Video oder in einem TikTok-Video und sagen, Moment, der kommt mir bekannt vor. Heißt das, Sie dürfen dann nicht sagen, wir gleichen das mal ab über eine KI zum Beispiel, lassen das drüber laufen und gucken, ist da jemand, den wir suchen, vielleicht ganz leicht zu finden? Mhm.
Also der ganze Bereich Bilderkennung, Bildabgleich, der ist natürlich sehr, sehr schwierig, diffizil, weil es ja eine ganz, ganz große Bandbreite gibt. Mhm. Sie können ja, also Sie haben das eine Bild in einem konkreten Verfahren, das gleichen Sie jetzt mit einem anderen Bild in dem gleichen Verfahren ab, völlig unproblematisch. Mhm.
Kennen wir alle auch aus dem Tatort, ne? Genau. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Völlig. Wer von den 10 in der Reihe war denn der Täter? Das kennen wir
alle. Genau, das kennen wir alle so. Problematisch wird schon, und das war so ein bisschen auch der Auslöser dieser Diskussion, Rückwärtssuche nach Bildern. Mhm. Das wissen Sie ja privat auch, dass es Möglichkeiten gibt.
Ja, das weiß ich auch beruflich.
Im Internet nach, als Journalistin auch beruflich, im Internet nach ähnlichen Bildern zu gucken. Mhm. Ja, und das war ja tatsächlich der konkrete Anlass in der RAF-Fahndung, dass es einem glaub, freien Journalisten mit einem Rechercheinstitut sehr, sehr schnell gelungen ist, darüber, während die Ermittlungsbehörden dadurch deutlich hinterhergehechelt sind. Da spielen natürlich tatsächlich relativ viele Aspekte eine Rolle. Erstens ist Bilderkennung ja zwar besser geworden, aber hat immer noch eine gewisse Unschärfe. Mhm. Das heißt, da gibt's natürlich auch immer so die Debatte, wie vermeiden wir denn da bestmöglich, dass dann Unschuldige in den Fokus geraten etc. Also das ist ein schwieriges Thema. Klar ist aber auch, dass wir entsprechende Instrumente brauchen, um uns da auf rechtlich sicherem Terrain auch bewegen zu können, weil es ja niemandem zu erklären ist. Ne? Also das war ja auch die öffentliche Debatte. Wie kann es denn sein, dass ein Journalist irgendwie mit einem halben Nachmittag ihr euch da über Jahre abstrampelt?
Mhm. Das war diese RAF-Terroristin, die jahrelang in Berlin gelebt hat und auf Facebook irgendwelche Partyfotos veröffentlicht hat und dann mit Hilfe von Bellingcat, dieser freie Journalist, die quasi ausfindig gemacht
hat. Genau, auf den Fall spiel ich an. Also wir brauchen dieses Instrument, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran. Man wird sicherlich austarieren müssen mit den Grundrechten von versehentlich Mitbetroffenen, das ist völlig richtig. Mhm. Und man muss auch mitbedenken, dass die Automatisierung mir ja in dem Bereich viel mehr Möglichkeiten gibt. Mhm. Also irgendwie mich in den Keller zu setzen und irgendwie alte Archivfotos händisch durchzublättern, da kriege ich halt weniger zu sehen, als wenn das mit einem Mausklick, salopp formuliert, das ganze Internet auf einmal mir eröffnet wird. Also wir brauchen das. Dass das jetzt im politischen Prozess momentan mal auf Halde gelegt worden ist, das will ich gar nicht bewerten. Da wird ja noch verhandelt werden. Da bin ich im Übrigen auch relativ zuversichtlich, dass da was bei rauskommen wird. Wie schnell und wann das jetzt passieren wird, das ist jetzt ganz, ganz weit außerhalb meiner Zuständigkeit. Und wie gesagt, dass das jetzt erstmal kurz nochmal gestoppt worden ist, das will ich nicht bewerten.
Mhm. Aber da klingen Sie, wenn ich das so sagen darf, etwas optimistischer als im anderen Fall.
Ich gehe davon aus, dass sich in dem Bereich, nachdem es sicher im Wesentlichen auch politisch einig ist, uns nur darum geht, wenn ich jetzt diese politische Diskussion richtig verfolge, die Dinge, die noch fehlen in diesem Sicherheitspaket, auch noch nachzurüsten. Das mal vorausgeschickt, bin ich tatsächlich da deutlich optimistischer, dass man da noch zum Ergebnis kommt.
Sie haben vorhin so auch ganz am Rande mal kurz solche Begriffe wie Voice Cloning, Deepfakes und Ähnliches erwähnt. KI spielt ja in ganz vielen Bereichen unseres Lebens eine große Rolle, nicht nur beim Abgleich von Fotos von Ihnen bekannten Straftätern und Bildern, die im Internet frei verfügbar sind, sondern in ganz vielen anderen Punkten. Was glauben Sie, welche Rolle wird künstliche Intelligenz bei der Entwicklung der Cyberkriminalität in den nächsten Jahren spielen und auch bei deren Bekämpfung?
Also zunächst mal glaube ich tatsächlich, oder anders angefangen, das, was wir jetzt so seit Oktober 22 beobachten in dem Bereich generativer künstlicher Intelligenz, also Stichwort ChatGPT, aber auch im Bereich Bildgenerierung, das ist tatsächlich eine technologische Weiterentwicklung, die sich in einer ja eigentlich noch nie dagewesenen Geschwindigkeit vollzogen. Allein, wenn Sie jetzt mal vergleichen, was ging denn im Oktober 22 und was geht jetzt?
Ja, Wahnsinn.
Ende 2024, das ist einfach enorm. Wir haben Programme für jedermann verfügbar, da feuern sie ein Bild hoch und die KI erklärt ihnen dann, was darauf zu sehen ist. Wir haben mittlerweile Technologie von OpenAI, aber auch von anderen, die in der Lage ist, nochmal für jedermann verfügbar, auch Emotionen in Gesprächen zu erkennen, zutreffend zu beschreiben und darauf zu reagieren. Mhm. Also das ist wahnsinnig. Jetzt auch für jemanden, der, also ich mag Technologie wirklich, alles was neu ist, finde ich super und will mich damit befassen, rumspielen. Die Geschwindigkeit, mit der momentan neue Dinge auf den Markt kommen, die lässt einem ein Stück weit atemlos und schon sprachlos zurück. So. Das wird natürlich in bestimmten Bereichen, oder ich will jetzt auch nicht zu marktschreierisch auftreten, formulieren wir es anders, das hat natürlich in vielen Bereichen das Potenzial, doch sowas Ähnliches im Brandbeschleuniger nochmal zu werden. Also stellen Sie sich den klassischen Enkeltrick vor. Jetzt kommt halt nicht die Nachricht, hallo Mama, das ist meine neue Nummer, sondern das kommt per Audio.
Mit meiner Stimme.
Per Sprachnachricht, mit der Stimme der Tochter. Und ich glaube, viele Leute haben noch keine Vorstellung, wie leicht das geht heutzutage. Ich habe zu Demonstrationszwecken immer bei mir auf dem Handy die Stimme meines Chefs, meines Generalstaatsanwalts. Das hat mich 10 Minuten und eine Minute Aufzeichnung aus irgendeiner Pressekonferenz gekostet. Ja. Und ich glaube $2.99.
Ja,
die ich aber auch nur bezahlt habe, damit ich die Rechte an dem Stimmmodell habe und eher nicht frei im Internet rumbar. Aber das ist ein Nichtaufwand letztlich. Mhm. Und an eine Minute Stimmprobe von irgendjemand zu kommen, das ist trivial. Da rufe ich sie einmal an. Dann habe ich alles, was ich brauche. Das wird im Bereich Enkeltrick, glaube ich, und verwandter Betrugsmodelle nochmal ganz, ganz neue Möglichkeiten geben. Auch in diesem Bereich, wir nennen das CEO-Fraud, der Mitarbeiter kriegt so eine E-Mail, hallo, ich bin der Chef, wir arbeiten gerade an einem sehr geheimen Projekt, ich vertraue nur dir, deswegen überweise bitte für unseren Merger 5 Millionen Euro auf folgendes Konto in Shanghai. Hat auch über Jahre wirklich super funktioniert. Das ist natürlich auch nochmal ganz anders, wenn da nicht eine Mail kommt, die angeblich vom Chef stammt, sondern dann kommt halt vielleicht der Videocall über Skype oder über WhatsApp oder über Zoom mit dem Deepfake-generierten CEO des Unternehmens. Also ich glaube tatsächlich, da werden wir uns doch umschauen, auch im Bereich Phishing-Mails, Spam-Mails, die Zeiten, wo das alles in holprigem Deutsch anlandet, die sind ja jetzt schon vorbei. Das kann noch viel, viel besser zugeschnitten werden auf sie. Das wird auch im Bereich Kinderpornografie vieles verändern. Ich rechne nicht damit, leider aus dem Grund, den ich gleich nennen werde, dass wir geflutet werden mit künstlich generierter Kinderpornografie, die völlig fiktive Kinder zum Gegenstand hat. Warum sage ich leider? Man muss leider zur Kenntnis nehmen, dass die Verfügbarkeit von echten Kindern für die Täter so riesig ist, dass es die Technologie da eigentlich gar nicht braucht, um den Markt mit neuer Kinderpornografie zu fluten. Was wir aber sehen werden und in Teilen ja auch schon sehen, ist, dass Kinderpornografie in der Art und Weise erstellt wird, dass der Täter auf ein bestimmtes Kind steht, Nachbarstochter, Nachbarsohn, von diesem Kind aber partout keine pornografischen Aufnahmen bekommt, nur unverfängliche Fotos vom Social-Media-Account oder vom Spielplatz oder vom Weg zur Schule, solche Fotos dann mit den Möglichkeiten von KI in den pornografischen Kontext zu setzen, in den Fetisch zu setzen, den der Täter braucht zu seiner Befriedigung, das ist auch völlig leicht und völlig trivial, wird natürlich bei den Kindern immensen Schaden anrichten, wenn die wissen, dass solche Aufnahmen generiert worden sind, obwohl ich dafür eigentlich gar nichts kann. Ich habe mich nie vor der Kamera ausgezogen, ich habe nie irgendwas gemacht und trotzdem sind jetzt irgendwelche pornografischen Bilder von mir im Netz. Also auch da wird KI, fürchte ich, eine relevante Rolle spielen. Also was das angeht, bin ich pessimistisch oder realistisch, je nachdem, wie Sie sagen wollen. Straftäter sind immer die Ersten, die neue Technologien auf ihre Zwecke abklopfen. Und das wird jetzt in dem Bereich generative KI ganz genauso sein.
Mhm. Was glauben Sie, sind noch große, wichtige Punkte in der Zukunft, die Ihr Team beschäftigen werden?
Wir sind momentan dabei. Ich habe ja schon ausgeführt, dass wir in diesem Bereich klassischer Online-Investment-Betrug glauben, recht erfolgreich zu sein. Wo wir bislang noch nichts Zählbares vorweisen können, das ist auch eine Art von Anlagebetrug, die aber ganz anders aufgebaut ist, die vor allem aus Callcentern in Südostasien heraus betrieben wird, läuft in der Szene ist unter diesem Schlagwort Pickbutchering-Scam, um das auch mal genannt zu haben. Da ist die Besonderheit die, erstens die Anbahnung zu den Opfern funktioniert ganz anders. Da lernen sie irgendwie auf WhatsApp oder WeChat oder Telegram irgendjemand kennen. Und irgendwann sehen sie dann im Hintergrund, da steht ein fettes Auto oder die Wohnung schaut irgendwie arg luxuriös aus. Fragen sie noch, wie kannst du dir denn das leisten? Und ja, ich habe angelegt, Bitcoins, irgendwas gemacht. Das kannst du auch, ich bringe dich mit meinem Broker in Verbindung. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Diese Art von Anlagebetrug wird ganz, ganz maßgeblich aus riesigen Compounds in Südostasien, in Myanmar, in Laos, in Thailand heraus betrieben. Mit der Besonderheit, dass diejenigen, die dort betrügen, selber auch Opfer von Menschenhandel sind. Also ganz, ganz viele dieser Täter werden in die Länder gelockt mit falschen Versprechungen, falschen Jobangeboten, enden an diesen Compounds, kommen da auch nicht mehr raus. Da geht's wirklich fürchterlich zu. In dem Bereich haben wir auch enorme Schäden hier in Deutschland und auch hier in Bayern, sind aber noch relativ blank, was erfolgreiche Täterermittlungen angeht. Das ist sicherlich was ganz oben auf unserer To-Do-Liste jetzt auch im nächsten Jahr steht. Wir sind dabei, einen kleinen Fall haben wir schon öffentlich gemacht. Was anderes kann ich jetzt allenfalls anteasern, weil wir da noch mitten in der Arbeit sind. Da wird sich aber auch in dem Jahr sicherlich auch öffentlich noch was tun. Endlich auch im Bereich Ransomware wirkliche Erfolge zu erzielen. Da ist es ja enorm schwierig, an die Täter ranzukommen. Da ist es jetzt schon gelungen, in einem kleineren Verfahren auch Infrastruktur mal zu zerschlagen, die von den Tätern genutzt worden ist. Da ist es auch gelungen, das war uns auch sehr wichtig, Unternehmen zu warnen, die gerade im Prozess waren, verschlüsselt zu werden. Die dann auch noch rechtzeitig sozusagen den Stecker ziehen konnten. Das war schon mal gut. Das hat tatsächlich uns auch gezeigt, dass auch Ransomware-Ermittlungen nicht völlig erfolglos sind. Da haben wir aber auch noch nachzulegen, da legen wir auch noch nach, da tut sich auch einiges. Darüber kann ich aber momentan noch nicht reden.
Ja, dann sind wir gespannt, was da kommt und gehen davon aus, dass wir bald von Ihnen hören.
Das kann ich Ihnen versprechen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für die spannenden Einblicke. Ich glaube, wir alle nehmen daraus mit, dem gesunden Menschenverstand zu trauen, dem Bauchgefühl zu trauen, wenn sich irgendwas komisch anfühlt, im Internet lieber nicht weiter zu klicken, es lieber doch zu lassen. Und wenn es darum geht, sein Geld anzulegen, vielleicht doch lieber zur Bank des Vertrauens zu gehen und nicht den Internetbroker zu fragen.
Der gesunde Menschenverstand ist in den allermeisten Situationen ein guter Ratgeber.
Ich danke Ihnen, dass Sie bei mir waren.
Herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Das Asma Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle 2 Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf www.fränkischer-talk.de, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Die Musik hat Konrad Feldra komponiert, die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Übrigens machen wir hier nicht nur Podcasts, sondern unter anderem auch Newsletter. Und wenn euch die interessieren, dann schaut doch mal auf www.fränkischertag.de/newsletter auf unser Angebot. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.